So, herzlich willkommen zu unserem Q&A. Wie schon gesagt, ihr habt die Möglichkeit, Jonas ist für euch da. Falls ihr Fragen habt, einfach melden. Wir fangen jetzt einfach mal so ganz langsam an. Gibt es schon bereits Fragen aus dem Publikum?
Traut euch.
Genau.
Falls Tschüss. Ich...
Okay, da gibt es schon die erste Frage. Sehr gut.
Perfekt.
Guten Morgen, hallo zusammen.
Guten
hallo.
Morgen.
Ich wollte mal fragen, ob ihr schon irgendwie die Auswirkungen jetzt nach dem Hollywood-Streik merkt. Also, dass ihr jetzt mehr zu tun habt, weil jetzt plötzlich viel mehr Produktionen irgendwie fertiggestellt wurden und jetzt viel mehr auch gedreht wird.
Also es läuft langsam wieder an, würde ich sagen. Genau. Es war ein größeres Loch, aber es läuft langsam, man merkt, es kommt wieder. Aber so ist das noch nicht alles da? Also ich weiß selbst von meinen Serien, auch Stranger Things ist ja noch verschoben worden. Also ich nehme an, so ab Mitte des Jahres geht es richtig los, schätze ich mal so.
Ich habe von einem Aufnahmeblock von Bridgerton, wo ich nur eine ganz kleine Rolle spreche, egal, da waren 8 Folgen geplant für den Herbst, da haben wir 4 Folgen gemacht. Jetzt habe ich gerade irgendwie mal wieder eine sprechen dürfen. Also es kommt so langsam, kommt es wieder. Noch ist es ein bisschen ruhig. Ich denke mal, es wird so ab Mai, Juni wird es wieder massiv anziehen.
Mit eine sehr interessante und professionelle Frage. Gibt es schon weitere Fragen aus dem Publikum?
Nur Mut.
Ah, da vorne, sehr
Ihr
gut.
Ihr könnt uns alles fragen.
Nicht alles.
Doch, aber da vielleicht gibt es nicht auf alles eine Antwort.
Sven dürft ihr alles fragen.
Hallo, hört man mich? Sehr gut. Ich wollte fragen, wie ihr zum Synchronsprechen gekommen seid. Also ich habe gehört, man fängt oftmals jetzt momentan mit Schauspielunterricht an. Habt ihr so angefangen oder wie seid ihr reingekommen?
Ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel Manuel.
Genau. Ich habe ein Casting gemacht, war ein öffentlicher Castingaufruf für Kinder, für den König der Löwen damals, für die Singstimme von dem kleinen Simba. Und das wurde in ganz Deutschland gemacht und ich war eben in München und habe daran teilgenommen, bin dann in die nächste Runde gekommen und dann bin ich nach Berlin zur letzten Runde und dann hat man mich dort ausgewählt. Und dann habe ich das gemacht, habe das gesungen, den kleinen Simba bei König der Löwen. Und dann gab es ein Folgeprojekt, einen Zeichentrickfilm fürs Kino und der Regisseur Osman Rageb in München, der wollte, dass ich das gerne spreche und singe. Und so habe ich mit Sprechen und Singen angefangen.
Kurze Frage jetzt von mir an dich, Manuel. Entschuldige, dass ich das jetzt hier so... Aber das interessiert mich jetzt wirklich. Warst du vorher Sängerknabe oder irgendwas?
Nee, also meine Eltern sind ja beide Musiker und ich habe als Kind schon, also als ich sehr klein war, habe ich sehr viel Zeit im Studio verbracht mit denen. Haben in München sehr viel Background gesungen und so. Und habe dann da Studioerfahrung schon gesammelt vorher.
Okay, danke.
Bitte, mein Lieber.
Ich habe auch schon als Kind angefangen. Ich gehöre auch zu den synchronen Kindern. Also Kinder werden ja immer mal gesucht auch. Danke. Und meine erste richtig große Kinofilm-Hauptrolle war ein Schweinchen namens Babe damals. Da war ich das Schwein.
Babe.
Und dann habe ich daran sehr, sehr viel Freude gehabt und bin dann dabei geblieben. Und habe dann später auch Gesangs- und Schauspielunterricht gehabt.
Ja, bei mir war es einfach der normale Weg für Schauspieler. Schauspielschule, Theater in Berlin, Gripstheater, habe ich viel gespielt und habe dann mit einer Kollegin auf der Bühne gestanden, die viel Synchron macht, die Hansi Jochmann, deutsche Stimme von Jodie Foster, die dann gesagt hat, du klingst irgendwie gut, du bist eigentlich auch ein guter Schauspieler, versuch doch mal Synchron, vielleicht geht es, und hat mich mitgeschleppt und hat mich angepriesen bei allen Firmen, bei allen Aufnahmeleitern und Regisseuren. Und das waren sehr viele, die mit ihr zu tun hatten. Und so bin ich da hineingekommen und es ging dann bald los, dass ich dann auch meine erste Serienrolle sprechen durfte. Den Marty in Flying Doctors, eine australische Serie. Das war so ein Automechaniker. Ja.
Ich habe als Kind angefangen. Meine Schwester war auf der gleichen Schule wie ich. Und in der Klasse von meiner Schwester war Oliver Rohrbeck, kennt vielleicht viele als Justus Jonas von den 3 Fragezeichen. Und in meiner Klasse war Andreas Fröhlich, Bob Andrews von den 3 Fragezeichen. Und die Mutter von Oliver Rohrbeck hat damals Kinder vermittelt für Filme. Und ja, so hat sich das dann ergeben. Ja, da war ich 11 ungefähr.
Ja, auch die Mutter von Oliver Rohrbeck hat mich mal zum Theater gebracht als Kind und ich habe als Kinderfunk auch gemacht, aber Synchron habe ich spät angefangen, so mit Mitte 20 irgendwie, weil ich habe dann mit vielen Kollegen Theater gespielt, die schon Synchron gemacht haben und die haben dann gesagt, geh doch mal hin, mach doch mal und dann, ja, und jetzt bin ich beim Synchron geblieben sozusagen, aber ich habe auch den Weg wie Klaus-Peter über Theater und Schauspiel gegangen um dann im Synchron zu landen.
Sehr schön. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Da oben sind schon zwei bereits.
So, ich hätte jetzt eine Frage, und zwar: Habt ihr eigentlich Angst davor, dass euch irgendwann die KIs ersetzen werden?
Sehr gute Frage.
Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch nicht so ausgereift, aber das geht sehr, sehr schnell. Das ist uns allen auch bewusst. Es gibt ja schon sehr viele Modelle, wie das funktionieren könnte. Ist aber natürlich, bis das passiert, also das kann schneller gehen, als man denkt, das ist klar. Das Schreckgespenst ist irgendwie da. Aber da sind natürlich noch einige Sachen ungeklärt, ne? Also diese generierte Sprache quasi, was wird das für eine Stimme sein? Gibt der amerikanische Schauspieler oder der Originalschauspieler seine Stimme her für alle Länder, wo synchronisiert wird? Was wird das kosten für die Produktion? Also es geht ja darum, Kosten sparen, Zeit sparen. Das ist im Moment, glaube ich, noch nicht der Fall. Aber das kann schneller gehen, als man denkt.
Na, im Moment werden schon mit Stimmen von Kollegen auch Werbespots gemacht oder irgendwas. Da gehen jetzt die ersten Klagen von Kollegen raus, weil wir irgendwie jetzt so ein Musterverfahren brauchen. Wie ist unsere Stimme überhaupt rechtlich zu schützen? Weil wir wissen ja gar nicht, was kommt genau. Aber ich glaube, sagt das immer wieder, es liegt an euch, die das konsumieren, sich nicht daran zu gewöhnen an die KI. Und deswegen machen Sven und ich ja auch Synchronsprecher, versuchen populär zu machen, weil es reicht nicht, sich so anzuhören. Es braucht den Menschen die Seele. Kann eine KI sagen, ich liebe dich und eigentlich meinen, ich hasse dich? Ich bezweifle es. Es wird wahrscheinlich im Doku-Bereich bald KI-Sachen geben oder im Hörbuch-Bereich, wo es dann erklärt, eine Wärmepumpe oder sowas. Das wird bestimmt passieren. Aber ich glaube, auch im Synchron ist es noch durch diese Vielschichtigkeit, was Schauspiel ausmacht, so schnell noch nicht möglich. Also Pumuckl ist das beste Beispiel, weil Pumuckl wurde ja auch gemacht, praktisch ein bayerischer Schauspieler hat das und dann wurde so ein Filter darauf gelegt, dass er sich anhört wie Hans Clarin, der den früher gesprochen hat. Aber wenn man genau hinhört, er spielt halt anders. Es hört sich so ein bisschen an wie der Hans Clarin, aber er hat eine andere Spielweise. Und das ist es ja. Jeder hat ja was Individuelles, einen individuellen Ausdruck oder eine Idee, wie er das anlegt und so. Und das kann eine KI nicht. Eine KI, also es liegt an euch. Ihr müsst uns helfen, weil wir sind die Austauschbaren und ihr seid die Konsumenten. Also sobald KI auftaucht, schreibt in die Kommentare, das wollen wir nicht oder dann gucken wir den Film nicht oder dann spielen wir die Serie nicht, weil ihr seid die Kunden für die. Ja.
Ja.
Und ihr müsst uns da helfen.
Die Befürchtung, also Angst habe ich jetzt im Moment so noch nicht wirklich, aber man hat so seine Befürchtungen. Ich mache zum Beispiel viel E-Learning-Programme, ich mache viel Dokus, Voice-Over über Dokumentationen, auch im Anime-Bereich. Ich glaube, E-Learning, Dokus, Voice-Over-Geschichten und Anime-Geschichten sind wahrscheinlich die ersten, bei denen man es massiv und ausprobieren PC-Spiele. Wird. Und Spiele, genau, und Spiele. Das sind die Sachen, die sicherlich als erstes ausprobiert werden, weil es da am einfachsten ist, uns zu ersetzen. Und das fände ich auch.
Es wurde ja auch mal von der PlayStation, glaube ich, oder so, die hatten noch einen Voll-KI-Werbespot, glaube ich, gemacht irgendwie. Und ein Glück haben fast alle in den Kommentaren geschrieben, das hört sich ja fürchterlich an, das Spiel kaufen wir nicht und so, weil dann reagieren die erst. Dann reagieren die erst, wenn die merken, oh, wir nehmen vielleicht doch lieber Menschen dafür. Also wie gesagt, wir hoffen auf euch, auf alle Fans, die Menschen hören wollen.
Und zum Thema Befürchtung, also Peter und ich, oder Klaus-Peter, wir sind jetzt auch schon, sage ich mal, nicht mehr 25, auch wenn wir so aussehen. Aber gerade für jüngere Sprecher, das ist natürlich eine Katastrophe, so Mitte 20, 30, wenn man sich darauf eingestellt hat, man hat wirklich versucht, nur synchron zu machen und auf einmal weiß man gar nicht, geht der Job weiter, ist man bald arbeitslos oder was kommt, ist natürlich total schwierig, für uns natürlich auch, aber noch schlimmer wahrscheinlich für die, die etwas jünger sind und sich gerade so auf synchron konzentriert haben.
Vielen Dank, da vorne waren noch Fragen, genau, da gehen die Hände hoch.
Hallo. Hallo. Ich wollte mal fragen, hat man als Synchronsprecher eigentlich auch öfters mal Kontakt zu den Originalschauspielern oder ist das eher selten?
Selten, ne?
Selten. Also Peter ist da, glaube ich, eine ganz große Ausnahme. Ich durfte tatsächlich im November, am 1. November hatte ich einen Drehtag mit einem holländischen Schauspieler, den ich vor Jahren mal in zwei Filmen gesprochen habe. Der wurde, es sind glaube ich nur 3 Filme, die er gemacht hat, in Deutschland erschienen, in der Synchronfassung. Der 3. Film, da hat ihn jemand anders gesprochen. Das war der Theo Maaßen, der die geheimnisvolle Minouche, einen wunderbaren Kinderfilm, nach einem holländischen Kinderbuch gedreht hatte. Und Theo hat eine Show für Holland produziert, wo er den Holländern alles das nahebringt, was sie an Deutschland lieben, nicht mögen, hassen, bewundern. Und da war unter anderem die Rubrik Synchron sprechen. Und da hat er mich gefragt, ob ich als seine deutsche Stimme mit ihm mal so einen Tag verbringen würde im Studio, um ihm zu zeigen, wie geht die Arbeit, was machen wir, wie sieht es aus und wo geht es hin. Und er war am Anfang nicht sehr überzeugt, dass das funktioniert, weil in Holland gibt es eher Untertitel als Synchronisation. Am Abend fand er es dann richtig toll, was wir machen, und das hat mich gefreut. Und es war ein super Typ, Theo Maaßen, kann ihn nur empfehlen.
Das ist ein schönes Erlebnis. Das passiert tatsächlich leider eher selten. Also ich bin ja die feste Sprecherin von Margot Robbie und war jetzt bei mehreren Premierenfeiern schon dabei, wo sie auch war. Zum Beispiel von dem letzten Tarantino-Film. Und da habe ich immer mal gedacht, so, naja, vielleicht kriege ich es ja hin, mich ihr mal vorzustellen. Aber das ist so eng getaktet und sie ist da so abgeschirmt, dass das leider nicht so richtig gelingt. Und die Filmfahrer haben uns auch immer nicht auf dem Schirm. Also da wird man immer in die letzte Ecke geschoben. Das ist mal so ein bisschen schade. Aber meine Erfahrung ist, ich habe auch mal eine französische Schauspielerin kennengelernt, die ich gesprochen habe. Für die war das auch ein ganz spannendes Erlebnis. Also sie sind dann doch von sich aus oft selbst interessiert, aber es kommt selten dazu.
Also ich hatte Glück da, dass ich durch Konz, dass ich öfter mal jemanden getroffen habe. Und der größte war natürlich David Harbour. Gibt sogar Videos von auf meinem Kanal, aber das war ganz toll, weil er war persönlich so normal und gar kein so Hollywood-Star. Und das war ein ganz tolles Erlebnis halt mit David Harbour.
Sehr schön, vielen Dank. Haben wir noch weitere Fragen da vorne?
Hast du mal Bugs Bunny getroffen?
Ja. Aber es ist geheim, weil es dafür keiner...
Also ja, genau.
Hallo, ich habe jetzt eine Frage, nämlich könnt ihr mal eine Szene sprechen, so, also jeder, dass jeder so eine Szene sprechen kann als Synchronsprecher?
Ohne Bild kriegen wir das immer nicht hin.
Ein Keysatz oder so.
Ich weiß nicht, kennt jemand Modern Family? Ja, Phil Dunphy. Hey, hey, ich bin der coole Dad. Ich bin hip, ich surfe im Web, ich simse, LOL, laugh out loud, OMG, oh my God, W2F, why the face?
Riesen Applaus.
Hey, das hättest du am Schluss machen müssen. Da könnten wir jetzt nur noch abkacken. Echt. Hey, bisschen kiffen. Wer es erkennt, weiß es.
Ich hätte gerne einen Kebab, aber ich will ihn in der Reihenfolge. Fleisch, Gemüse, Fleisch, Fleisch, Gemüse, Fleisch. Und Rupert will eine Ente im Reisbett.
Moment mal. Was sagt ihr? Ich soll alle töten und danach einfach abhauen? Sorry, meine Stimmen. Ach, Spaß, sie haben gar nichts gesagt.
Ja, bei mir endet es immer bei... Ja, genau. Ist was, Doc?
Sehr schön. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum soweit? Ich sehe gerade niemand, der sich meldet. Da vorne, okay.
Erstmal großes Lob an euch alle. Ich bewundere eure Arbeit schon seit Jahren.
Danke.
Gibt es irgendwelche Rollen, die ihr besonders gerne spricht, also auch vielleicht im Alltag auch ein bisschen integriert, wenn ihr, keine Ahnung, mit den Freunden oder so irgendwelche Sprachnachrichten austauscht, und gibt es Stimmen, die ihr gar nicht mehr hören könnt oder sagt, ach, nochmal den oder sowas in die Richtung?
Ich traue mich mal anzufangen. Also ich mag Harley Quinn schon sehr gerne, die ist einfach sehr, sehr cool und man kann da an sich selbst eine Seite rauslassen, die man ansonsten lieber verborgen hält. Das macht großen Spaß. Und als großer Gegensatz dazu mag ich auch Lady Mary aus Downton Abbey, die das absolute Gegenteil ist, sehr aristokratisch und sehr gefasst. Und die integriere ich natürlich auch sehr gerne in meinen Alltag. Und wenn ich einen Raum betrete, sage ich dann gerne mal, behalten Sie doch Platz, meine Herren.
Also meine Lieblingsrolle ist Phil Dunphy von Modern Family, weil der einfach so toll geschrieben hat, geschrieben ist so als Figur und natürlich der das so toll macht. Und ich hatte damals, als ich meinen TikTok-Instagram-Kanal aufgemacht habe, immer gedacht, was machst du, wie machst du das, so eine Art Kunstfigur? Und dann habe ich mir einfach gedacht, wie würde Phil Dunphy das machen? Und deswegen habe ich bei TikTok auch das Profilbild von Phil Dunphy genommen, weil ich einfach dachte, so dieses überdrehte, trotzdem liebenswürdige, positive. Und so habe ich meinen Kanal auch aufgebaut, weil ich glaube, jeder, der die Serie kennt, hat so ein Stück Phil Dunphy in sich irgendwie. Dieses Verträumte und Verspielte und so. Und das ist einfach meine Lieblingsrolle. Und deswegen habe ich sogar meinen Kanal darauf aufgebaut.
Und dann wechselt es natürlich ab und an mal. Konstant bleibt bei mir Peter Dinklage, weil das einfach ein saucooler Schauspieler ist, so facettenreich, und da macht jede Produktion, die er gemacht hat, macht einfach Riesenspaß. Und dann gibt es so Tage wie heute, da werde ich dann mit der Nase drauf gestoßen, was es noch so gibt, und das rührt mich dann total, wenn Fiona und Lisa vor mir stehen und sagen, ey, Koro-Sensei hat mich dazu gebracht, Lehrerin zu werden. Es finde ich total, also ich weiß nicht, ob ihr jetzt hier seid, aber danke euch dafür, das hat mich gerührt. Finde ich total toll. Und jetzt ist Koro-Sensei gerade so weit oben bei mir. Danke.
Ja, bei mir, ich werde halt am meisten angesprochen auf Bugs Bunny und auf Will Wheaton. Gerade als Big Bang Theory lief, war halt Will Wheaton. Aber da fällt mir immer so wenig ein, wenn die Leute mal sagen, mach einen Satz von Will Wheaton. Ja, fällt mir aber nicht. Aber Bugs Bunny halt auch. Und was ich immer sage, Guizzo aus Die Drachenjäger, das ist noch, was ich sehr gemocht habe. Das ist halt meine Lieblinge. So, den ich nicht mag, habe ich eigentlich nicht.
Yeah, bei mir ist es natürlich Family Guy, Stewie, klar. Ne? Also das begleitet mich schon sehr lange. Und es ist so, also dass ich den also insofern in den Alltag integriere, dass es halt einfach sehr, sehr viele Schlagwörter gibt, bei denen ich sofort an Stewie denken muss. Das ist natürlich die Schlagsahne, das ist der Kebab, das ist der Joghurt. Ja, das ist zum Beispiel auch Will Wheaton, weil es gibt einfach diese Will Wheaton-Geschichte. Ne? Cool Whip ist ja die Schlagsahne bei uns. Und da gibt es ja diesen Gag eben mit Will Wheaton, weil er immer, er sagt Cool Whip mit diesem H vorne dran. Und Will Wheaton hat ja nur bei Wheaton ein H mit drin. Und dann sagt er halt immer Will Wheaton. Und das war wirklich so ein Gag. Und deswegen gerade jetzt auch durch Sven, weil man sich natürlich Con und so weiter öfter auch mal sieht, muss ich immer an Will Wheaton denken. Genau, also deswegen, das ist das Maß an Integration in den Alltag, das da auch passiert. Und also die Vielfalt macht's aus, ja. Also die schönen, je unterschiedlicher die Rollen sind, desto besser ist es. Und das macht dann immer sehr viel Spaß. Ich habe auch eigentlich kaum Sachen, die ich blöd finde.
Man will ja die Fans nicht enttäuschen, deswegen ist der zweite Teil der Frage eigentlich gemein, ne? Was man nicht so mag. Aber ja. Ich muss zugeben, ich traue mich jetzt mal. Ich bin kein großer Grey's Anatomy-Fan. Ich habe den Hype darum nie so richtig verstanden. Und da war es zum Beispiel auch so, dass ich mich doch dann irgendwann gefreut habe, als meine Rolle rausgeschrieben wurde. Ich gebe es ganz offen zu und ich weiß, dass ich damit viele Fans enttäusche, aber das war nicht so meins.
Ja. Okay, haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum? Übersehe ich gerade jemanden? Nein. Okay, dann... Keiner? Gut.
Dann hast du noch eine tolle Frage.
Ja, ich habe auf jeden Fall einige Fragen. Und zwar, gab es für euch so eine Rolle, die irgendwie sozusagen euer Leben so ein bisschen verändert hat? Ich meine, ich vermute mal bei dir Phil Dunphy sehr stark, aber so quasi irgendwie so...
Sowohl ja, was heißt Leben verändert? Also man bleibt ja trotzdem, wenn man Privatperson ist, eines ist ja Beruf und das andere ist privat, aber... Ich weiß nicht, verändert würde ich sagen, nö.
Also so quasi, dass es so ein Karrieresprung für euch war, dass ihr gedacht habt, okay, das ist so jetzt die Rolle gewesen, die euch regelmäßig Geld eingebracht hat? Oder?
Also bei mir ist es halt seit 1994 Bugs Bunny auf jeden Fall. Und jetzt auch die letzten 2 Jahre werde ich ja relativ oft auf Cons eingeladen oder so. Und da ist Bugs Bunny natürlich so ein Aufhänger. Also von daher auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das habe ich 30 Jahre gesprochen. Es hat 28 Jahre kein Schwein interessiert, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich halt auch meinen Kanal gemacht über Synchronsprecher. Ja, dank Peter, bei dem ich ein Interview gemacht hatte für seinen Kanal und das lief halt sehr gut. Dann habe ich angefangen, auch meinen Kanal zu machen. Und seitdem sprechen mich halt viele Leute darauf an. Das Problem ist auch, bei vielen Synchronsprechern, die Leute kennen die Stimme, aber wissen überhaupt nicht, wer das ist. Das war ja immer so, dass man wusste nie die Stimme dazu. Man fand die vielleicht toll, man hat die woanders gehört, aber Namen oder so kannte man überhaupt nicht.
Das ändern wir gerade.
Das versuchen wir zu ändern und jetzt sind ganz viele Leute, es gibt so eine Serie, die heißt Die Datteltäter, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, auf YouTube, wo mal Synchronsprecher vorgestellt werden und jetzt schreiben mir schon erste Leute, weil das ist ja da, da sieht man die Sprecher und zwei Leute müssen die raten. Und weil normalerweise keine Synchronsprecher kennt, haben die immer die nie gewusst, die reinkommen und nur an den Stimmen erkannt. Und mittlerweile schreiben jetzt viele Leute, ach, wusste ich schon beim Reinkommen, weil die Gesichter einfach bekannter werden durch die Videos. Ich meine, ich habe mit Manuel zum Beispiel 5 oder 6 Videos gemacht, die irgendwie auf meinen Seiten, glaube ich, so 2 oder 3 Millionen Aufrufe hatten. Danach kennen halt ganz viele Manuels Gesicht. Das ist einfach ein Unterschied.
Mist.
Und die Videos, ja, du warst mit meinen besten laufenden Videos. Ganz viele kannten Stewie oder ganz viele kannten Milo aus, wie heißt der aus? Phineas von Phineas und Ferb. Und jetzt weiß man dann, Manuel Straube. Das ist einfach ein Unterschied. Und das finde ich halt ganz gut, dass viele Leute auch schreiben, manche schreiben auch, du hast meine Kindheit zerstört. Aber andere schreiben auch, wie toll mal die Gesichter hinter den Stimmen zu sehen. Na, gibt's beides halt, ne?
Also für mich war die einschneidende Rolle eigentlich tatsächlich das Schweinchen Babe. Danach war ich war im Tigerentenclub eingeladen, bin Ehrenmitglied vom Tigerentenclub geworden. Das war für mich eine große Ehre und dann durfte ich war die erste Schweinebaroness zum Beispiel, also wie so eine Weinkönigin, war ich dann Schweinebaroness. Das nimmt mir niemand mehr. Also, das war schon was Besonderes.
Ja, bei mir war es eindeutig Game of Thrones. Ich weiß noch, wie ich von der Aufnahmeleitung ins Büro gebeten wurde, bevor die Aufnahmen losgingen. Die sagte, wir haben da so eine Figur, mit der können wir uns vorstellen, bei der Figur können wir uns vorstellen, dass du die sprichst. Und dann zeigte sie mir die erste Szene aus der ersten Folge im Original. Und ich habe gesagt, wie cool ist das denn? Der liegt da mit seinen Huren im Bett und mal gucken, wie sich das dann noch entwickelt. Da hat noch kein Mensch dran gedacht, dass das irgendwie so ein riesen Ding wird. Und dann habe ich, dadurch habe ich einfach viele Jobs mehr bekommen, als ich erwartet hatte. Und das Tollste war dann eigentlich während dieser Staffel, ich glaube, es war die 4. Staffel, da war in München in einem Kino in der Innenstadt, waren in 2 Kinos, wurde die 1. Folge der 4. Staffel auf der Kinoleinwand gezeigt. Und ich war halt eingeladen als Sprecher und habe im Publikum mit Mikrofon gesessen und die Kinozuschauer von unten aus dem Publikum heraus begrüßt und durfte dann auf die Bühne. Das war halt großartig. Das hätte ich mir vorher nie träumen lassen, dass sowas mal passiert. Fand ich cool.
Also mir hat sicherlich Ben Affleck ein bisschen geholfen, dass ich hatte ihn zwar mal in Armageddon gesprochen, Ende 98 oder so, aber dann gab es für Pearl Harbor, ich glaube 2000 war das, ein großes Probesprechen und da habe ich ihn dann gewonnen und dann ab seitdem mehr oder weniger fest. Also so gesehen war, als ich dann Ben Affleck fest hatte, natürlich schon ein kleiner Meilenstein.
Ich hatte, also König der Löwen, das war definitiv, weil damals zu der Zeit, da war das noch anders. Ne? Wenn so ein Film ins Kino gekommen ist, wir wurden zur Premiere eingeladen, ne? Auf die Bühne geholt. Ich war ja 10, als der Film rauskam, 9, als wir das aufgenommen hatten. Und die haben damals sehr viele Veranstaltungen gemacht, also wirklich tatsächlich auf der ganzen Welt. Ich war in Amerika, durfte da so eine Show machen, so eine Live-Show mit also einem Darsteller aus jedem Land, Sasu aus Schweden, Pumba aus Dänemark und so weiter. Und dann haben wir da so eine Show gemacht und dann war ich auch in der Schweiz, ich war in Deutschland in irgendwelchen Fernsehshows, habe da mein Lied singen dürfen. Ja, also das war schon ziemlich krass. Also deswegen, das hat tatsächlich mein Leben verändert. Nicht nur, weil ich in den Beruf gefunden habe, sondern einfach, weil das halt ja heute, 30 Jahre später, immer noch in meinem Kopf rumschwirrt, was ich damals für tolles Zeug machen durfte.
Und du heute noch mal singst, nicht wahr?
Das weiß ich nicht. Weißt du da was? Ich weiß von nichts. Kommen Sie um 17.30 Uhr.
Sehr gut, dann haben wir noch da eine weitere Frage.
Von Sven Plate weiß ich's, aber von den Rest noch nicht. Kennt ihr die Dice Actors? Und falls ja, könnt ihr euch vorstellen, wenn ich gefragt werde, dass ihr eine Gastrolle spielt?
Also ich bin großer D&D-Fan und spiele auch selber. Und ich kenne natürlich auch, kennen wir die Dice Actors, wir sind ja Kolleginnen und Kollegen. Und wir also Sie versuchen schon länger, mich zu überreden. Bei mir ist ein bisschen eine Zeitfrage, aber ich glaube, früher oder später machen wir das mal.
Also ich weiß, dass bei den Dice Actors jetzt schon die ersten Gaststars kommen. Dadurch, dass Christian Zeiger jetzt raus ist, wird das ja irgendwie sowieso eine andere Dynamik haben, nehme ich an, mit Gaststars. Also in meiner Klasse, zum Beispiel Andreas Fröhlich, wie gesagt, Bob Andrews, die haben immer, als ich in der 10. Klasse war, war das der ganz coole Scheiß, sage ich jetzt mal, Dungeons & Dragons. Ich hatte da nie so Zugang und es ist halt schwierig. Ich war in Erfurt jetzt auf der Maxi und da waren die Dice Actors und haben das halt gespielt. Aber für jemand, der da nicht drin ist, ist das halt nicht so super interessant. Also ich glaube, für die Leute, die das lieben, ist das fantastisch. Und es dauert ja teilweise 3 Stunden oder so. Also für mich, ich war da irgendwie raus so ein bisschen, aber für die Fans bestimmt ganz toll.
Ja, und ich bin so gar kein Zocker. Also deswegen, ich wüsste auch gar nicht, wie das Spiel geht. Also.
Das ergibt sich dann, wenn du es machst. Ja, bei dem Spiel nicht. Gell, Jona?
Sehr schön. Haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum?
Da hat jemand Angst bekommen, weil ich in die Nähe gekommen bin.
Wie war es für euch, als ihr das erste Mal auf der Bühne standet?
Das erste Mal auf der Bühne war... Also, es gibt Unterschiede. Es gibt Unterschiede. Ich habe in der Schule angefangen, Theater zu spielen. Da habe ich das einfach sehr genossen, weil ich sehr, sehr, sehr schüchtern bin von Natur aus. Und da konnte ich auf einmal Sachen machen, die ich mich privat nie getraut hätte, als Kind. Als ich dann auf der Schauspielschule war und meine erste Produktion außerhalb der Schauspielschule hatte, während ich im 3. Semester war, hatte ich gleich eine Riesenbühne vor mir. Das war die Staatsoper in Hannover. Da war ich als Pertschik in Anna Tefka besetzt und ich musste auf dem Weg von zu Hause zur Oper am Bahnhof vorbei und als ich auf dem Weg zur Premiere habe ich gedacht, ich nehme die Abbiegespur zum Bahnhof und fahre irgendwo hin, nur nicht ins Theater. Ich war sehr, sehr, sehr nervös. Also das war nicht mehr schön. Also das hat mich wirklich fertig gemacht. Es lief dann gut, Gott sei Dank. Es lief gut.
Ist doch alles gut geworden.
Ich lebe noch. Ich bin nicht weggefahren. Aber es war beim ersten Mal ist wirklich besonders schwer. Genau.
Aber hast du immer noch Lampenfieber, wenn du auf der Bühne bist vorher?
Ja.
Das gehört dazu.
Das gehört dazu.
Für aber nicht mehr so schlimm. Also ich möchte nicht mehr weglaufen.
Ich habe auch in der Schule auch Theater gespielt tatsächlich, war damals auch immer sehr, sehr aufgeregt. Und dann habe ich halt eben mit dem König der Löwen, was ich gerade erzählt habe, als ich in Amerika war, das war eine sehr große Bühne, da war alles irgendwie handgemacht, dieser Felsen aus König der Löwen war da aufgebaut und so weiter und die ganzen Leute, Orchester, Sängerinnen und Sänger. Und ich stand da so als, ich glaube damals 11-Jähriger oder so, auf dieser Bühne mit einem maßgeschneiderten, so ein Anzug haben die mir da irgendwie angezogen. Und das weiß ich noch, da war ich ganz aufgeregt und Tata Vega, eine sehr bekannte, tatsächlich bekannte Background-Sängerin aus der Motown-Zeit, mit vielen Leuten gearbeitet, die hat damals den Circle of Life gesungen und die war mit mir hinter der Bühne. Ich habe aber noch kein Englisch gesprochen und ich war so aufgeregt. Ich musste auf die Toilette, wusste aber nicht, was das auf Englisch heißt. Dann stand ich da irgendwie so und dann bin ich auf die Bühne raus und wie gesagt, also vorher war die Hölle und dann als ich auf der Bühne stand, ging das weg. Aber also das, ich hab's auch, ich fühle es auch gleich wieder. Ich war sehr aufgeregt da.
Ja. Bei mir war es so, ich habe als Kind mit 11 mit Georg Thomalla, kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr, Theater gespielt im Theater am Kurfürstendamm in Berlin. Und es war Vater einer Tochter, es ging um einen Zahnarzt. Und eigentlich lief alles ganz gut. Und zum Schluss sollte man sich dann nochmal verbeugen. Und da gab es so einen Zahnarztstuhl, wo dieser Arm vom Zahnarztstuhl irgendwie noch so auf der Bühne stand und dann wollte ich von der Bühne rennen und bin gegen diesen Arm von diesem Zahnarztstuhl gerannt und alle so ha 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 und es war natürlich für mich als 11-Jährigen katastrophal und ich habe dann angefangen zu heulen zum Schluss, aber naja, war man halt mit 11, ist man noch etwas...
Ich habe mit 14 Theater gespielt, auch im Theater am Kurfürstendamm, aber ich habe eine Sache, und zwar, ich habe mit 6 Jahren bei der Hochzeit meiner Patentante, das war also Ende der 60er irgendwann, Heinche-Lieder gesungen. Ich weiß noch, als Kind, schemenhaft, dass da so eine Band war und wir hatten, damals war ja Heinche-Zeit, Mama und so. Und da war ich dann wirklich auf der Bühne und ohne Angst und so und habe da ein paar Heinche-Lieder gesungen. So gesehen war ich mit 6 zum ersten Mal auf der Bühne, kann mich aber nur schemenhaft noch dran erinnern.
Okay, vielen Dank. Haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum?
Praktisch, direkt neben mir.
Ja, ich habe noch eine Frage, nicht ganz so positiv. Es gibt ja das Problem, gerade bei Serien, die länger laufen, dass dann doch mal ein Kollege vielleicht irgendwann verstirbt. Ich erinnere mich zum Beispiel an Marge Simpson, die dann von Anke Engelke übernommen wurde. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich nicht mehr weitergeschaut habe, weil das hat irgendwie nicht mehr gepasst. Weil irgendwie gehört die Stimme dann zu der Figur. Habt ihr Erfahrung damit oder habt ihr mal eine Rolle übernommen von einem Kollegen, der dann verstorben ist?
Also Anke Engelke war meines Erachtens so ein Marketing-Entscheidung, ne? Also die macht das natürlich toll, die ist ja mittlerweile und auch damals schon, also für jemanden, der das noch nie gemacht hatte, hat sie das immer sehr gut gemacht und die kann ja wirklich sehr gut synchronisieren und die ist auch sehr witzig. Also das ist natürlich Geschmackssache, aber dass sie das gemacht hat, da wäre man jetzt nicht so drauf gekommen, ne? Da hätte man irgendwie, wie bei Homer halt auch in der Branche, sich umgeguckt und dann halt neu besetzt. Nach dem Tod von Norbert Castell. Und ich habe tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob ihr ihn, du kennst ihn natürlich noch, Klaus-Peter, den Clemens Ostermann, ne?
Ja.
Genau. Ja. Der ist ja damals ganz tragisch, der war ein Jahr älter als ich und der ist mit, ich glaube, 23, 24 ist der gestorben.
Schrecklich, ja.
Ganz furchtbar. Und dann gab es damals Hannah Montana. Und Hannah Montana hat er gesprochen, diesen Jason Earls, und dann war die Rolle halt frei. Und dann hat man mich gefragt, ob ich das machen würde. Das war natürlich dann ganz, ganz gruselig für mich erstmal. Und ich bin dann auch hin zum Teil, also ich habe es natürlich klar gemacht, warum, hat ja keiner was davon, wenn ich es nicht mache. Und dann bin ich da hingegangen und habe die ersten Takes gesprochen, habe ich zu der Regisseurin Solveig Duder, habe ich gesagt, es fühlt sich ganz blöd an und irgendwie finde ich auch, dass ich gar nicht passe. Meinte sie so, ja stimmt, finde ich auch. Und dann... keine Ahnung, habe ich es aus irgendeinem Grund doch weitergemacht. Und dann irgendwann ging es auch. Irgendwann war das dann auch irgendwie ganz selbstverständlich, aber er klang nun ganz anders als ich und das die ganze Zeit sein Gesicht vor Augen hatte und so. Also das gehört leider dazu und es muss ja dann auch irgendwie weitergehen am Ende. Ne?
Bei mir war es tatsächlich bei den Simpsons auch. Der Kollege Uli Frank, der den Ned Flanders gesprochen hat, vor mir leider verstorben. Es bahnte sich schon an. Er war gesundheitlich nicht auf der Höhe und ich habe, während er noch gesprochen hat, das fand ich dann wiederum sehr komisch, während er noch im Studio war, um den Ned Flanders zu sprechen, hatte ich schon das Casting dafür, falls er nicht mehr kann. Und war dann so ein bisschen auf der Reservebank, weil es hieß, okay, du machst es dann. Das war noch schwieriger, als es nach dem Tode direkt zu übernehmen. Wenn man schon vorher weiß, so, okay, wenn es nicht mehr geht, machst du's. Und dann kam halt irgendwann der Anruf, er kann einfach nicht mehr, es geht nicht mehr. Jetzt hast du morgen deinen ersten Termin in Flanders. Das fand ich schwierig. Ansonsten ist das so ein bisschen untergegangen, weil das war Staffel 27, weil der Christoph Jablonka da gerade den Homer übernommen hat. Und da war Homer natürlich groß im Gespräch auf allen Social-Media-Kanälen und der Ned Flanders ist so ein bisschen, auch der ist neu besetzt, untergegangen. Deshalb hat mich das dann nicht so betroffen. Aber ich habe gestern zum Beispiel gelesen, dass es noch nicht ganz so passt. Also, naja. Okay.
Das Problem ist einfach, ich habe ja zum Beispiel jetzt Fritz Rott vorgestellt als Patrick in SpongeBob und immer wenn ich ein Video mit ihm habe, schreiben immer 50 Leute, das ist doch gar nicht Patrick. Also, oder hier jetzt, Jürgen Kluckert ist gestorben, der neue Benjamin Blümchen-Sprecher Marty Klemm oder Mr. Krabs Axel Luther. Ist natürlich total schwierig, das zu machen. Und wie du halt sagst, bei dir auch, viele sagen dann auch, ich kann die Serie mir gar nicht mehr ansehen oder es ist nicht mehr das Gleiche oder so. Es ist halt immer schwierig, aber irgendeiner muss es ja dann weitersprechen. Manchmal sagt man auch, ja, der hat die jetzt Serie aber auch ganz gut gemacht auf eine andere Weise. Aber Leute hängen auch teilweise total lange an diesen Stimmen. Ich bin immer erstaunt, wie der erste Sprecher wirklich nach 10 Jahren schreiben die Leute noch mir rein. Das ist doch gar nicht der Richtige. Das wundert mich dann immer, dass es so lange geht. Die Frage ist dann wieder, wie jetzt bei Pumuckl, macht man jetzt eine KI-Stimme dafür, damit die Leute irgendwie glücklich sind, dass genauso klingt, hat ja dann auch wieder, ist ja auch schwierig. Also ich glaube, richtig recht machen kann man es da, glaube ich, keinem.
Also es ist auf der einen Seite ja schön, dass die Fans so treu sind, auf der anderen Seite seid gnädig mit den Kollegen, weil ihr habt es gehört, das ist wirklich nicht so eine richtig schöne Aufgabe und wir wollen ja trotzdem, dass die Serien weitergehen. Ich habe ein bisschen ein anderes Beispiel. Ich war früher die feste Stimme von Elliot Page und er hatte dann seine Transition und wurde dann auch von einem Mann gesprochen von und ab. Und es gab zwei Rollen, zwei Serienrollen, wo es auch, die er weitergespielt hat, wo ich sie vorher gesprochen habe. Und da haben auch ganz viele Leute mich angeschrieben und haben gesagt, das geht ja gar nicht, dass sie dich umbesetzt haben und so. Und ich habe immer gesagt, doch, das ist schon in Ordnung, gib dem Kollegen eine Chance, weil Elliot Page hat sich das selber auch gewünscht, dass er nicht mehr von Frauen gesprochen wird. Und er ist seinen Weg gegangen und ich kann das nur unterstützen. Also gib den neuen Kollegen da auch gerne mal eine Chance, ja.
Sehr gut. Haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum? Meldet sich keiner. Sehr gut. Dann hätte ich noch eine Frage. Ah, hier vorne. Sehr gut.
Ich gehe einfach gleich vorne ans Mikro.
Ja, dann traue ich mich doch noch. Also ich muss wirklich sagen, ich habe einen riesen Respekt vor eurer Arbeit. Ich guckte mir alles an, die Stimmen, manchmal kamen sie mir bekannt vor, aber mein Sohn hat mich eigentlich dahin geführt, der ist ein begeisterter Synchro-Fan, kennt alle Stimmen, merkt sofort, wenn es mal eine andere Stimme ist und verzweifelt dann auch. Die Stimme, oh Gott, wie ist es eigentlich für euch? Ich weiß, ihr habt eigentlich meist die Stimme fest von Schauspielern, aber wenn es mal nicht so ist, wie kommt es dann für euch rüber? Ich habe die Rolle vorher gesprochen und man hört sie jetzt von jemand anders.
Es ist nicht einfach. Also mich hat es jetzt mit Peter Dinklage, der vorher auch von anderen Kollegen gesprochen wurde, was die das ja auch nicht schlecht gemacht haben. Ich hatte jetzt durch Game of Thrones halt das Glück, dass ich jetzt fast immer Feststimme bin. Du hast ihn auch mal gesprochen.
Ich habe ihn dreimal gesprochen.
Ja, ja. Also deshalb, ich habe ihn dir hoffentlich nicht nur weggenommen. Aber
nein.
Und da gab es jetzt im Nachhinein, nach Game of Thrones, gab es tatsächlich drei Produktionen, die aus den unterschiedlichsten Gründen anders besetzt wurden. Und das hat mich wirklich ein bisschen getroffen. Also ich war da traurig, weil ich dann auch zu der Zeit, jetzt ist es ein bisschen anders, zu der Zeit auch Angst hatte, dass ich ihn komplett verliere. Man weiß das ja nie. Dann heißt das plötzlich, der macht es ja viel besser oder keine Ahnung, oder er klingt ja noch besser drauf. Das ist dann immer die Gefahr. Aber das waren Gründe, die ich teilweise nicht nachvollziehen konnte. Es war eine Münchner Firma, die einen Film gemacht hat, Angriest Man in Brooklyn, wo er mit dabei war. Der wurde in Berlin aufgenommen. Und ich habe dann gesagt, ich bin dann irgendwann hingegangen, weil ein Münchner Kollege mir gesagt hat, die haben mir die Regie angeboten, ich kann es leider nicht machen. Aber Peter Dinklage ist drin. Und irgendwann bin ich in die Firma gegangen in München und habe gesagt, habt ihr den Film schon gemacht? Ich weiß, dass Peter Dinklage schon... Ja, der ist schon längst fertig. Und ich gesagt, ja, und wieso fragt ihr mich nicht? Ja, wieso wolltest du den sprechen? Sag ich, habt ihr Game of Thrones gesehen? Haben wir nicht. Das hat mich geärgert, das hat mich traurig gemacht. Dann gab es die andere Geschichte, dass es über den... Wie hieß der jetzt? Wie hieß der? Du hattest mich noch angesprochen, der französische... kleinwüchsige Schauspieler, gab es ein Biopic, ja, RW Vilches, glaube ich, ja, Vilches, da hat Peter Dinklage ein Biopic gemacht, das lief auf Sky parallel zur 8. Staffel von Game of Thrones und da haben die von Sky gesagt, naja, wenn das jetzt der gleiche Sprecher ist, der Peter Dinklage in Game of Thrones spricht, dann hört man ja, dass das ein künstlich hergestellter französischer Akzent ist, wo ich dann gesagt habe, ja, hallo, auch Peter Dinklage hat einen künstlich hergestellten französischen Akzent im Original. Das hat dann ein Kollege übernommen, weil ich es einfach nicht machen durfte. Und dann gab es diese tolle deutsche Produktion Taxi. Da hat Peter Dinklage in Hamburg gedreht. Ich bin während der Dreharbeiten vom Produzenten der Filmfirma angefragt worden, ob ich ihn denn auch synchronisieren würde. Ich habe gesagt, ja, mache ich gerne, freue mich. Lieben Gruß an Peter, ich würde ihn auch gerne mal kennenlernen. Und irgendwann kam in München eine Cutterin auf mich zu und sagte, du, ich war im Kino, ich habe mir Taxi angeguckt, wieso sprichst du ihn nicht? Was da schiefgelaufen ist, weiß ich nicht.
Also ganz
früher... Also sowas passiert immer.
Also früher war es noch so, dass, sagen wir mal, zwischen Berlin, Hamburg, München eine gewisse Konkurrenz herrschte. Und es oft passierte, dass Leute nicht geholt wurden, also weder Berliner nach München noch Münchner nach Berlin geholt wurden. Und deswegen gab es früher mal so eine Phase, wo in München jemand den gesprochen hat und in Berlin ein anderer gesprochen hat. Das hat sich mittlerweile gelegt, weil mittlerweile sind es ja alles Mischsynchrons, dass Hamburger, Münchner, Berliner Kollegen in einer Synchro sind. Früher war das sehr extrem Münchner Synchron, Hamburger Synchron, Berliner Synchron. Und dadurch ist oft auch so Umbesetzung passiert, weil die Münchner wollten dann die Berliner nicht bezahlen für das Ankommen und umgekehrt. Und dadurch sind manchmal auch, dass du zwei oder drei Leute auf einem Schauspieler hast.
Im besten Fall ist eigentlich so, dass dann, also in meinem Fall jetzt eine Kollegin, dass die dann mal anruft und sagt, hier, ich habe das angeboten bekommen, die Rolle, kannst du nicht, hast du keine Zeit oder haben sie dich gefragt und so. Das ist dann solidarisch, so dann, das finde ich immer nett. Ich dann sage so, ja, mach das ruhig, viel Spaß, ich bin beschäftigt oder im Urlaub oder was. Dann ist es eigentlich schön so untereinander, im besten Fall.
Also das Problematische ist dabei, dass Umbesetzungen auch teilweise dadurch entstehen, dass der Schauspieler sagt, ich habe die Serie jetzt oder den Film gemacht und ich möchte jetzt mehr Gage, weil ich bin die Feststimme und ich möchte jetzt nicht mit einer ganz kleinen Gage abgespeist worden werden für einen Film, der in Amerika 100 Millionen Euro bekommen hat. Und es gibt Beispiele, ich weiß nicht, Akte X kennen ja viele von euch. Da gab es die Serie, es hat Benjamin Völz die Hauptrolle gesprochen. Dann kam der Kinofilm und auf einmal spricht die Hauptrolle, wie heißt er nochmal? Wie der Schauspieler in Amerika, die Rolle, Sully, glaube ich, hieß der. Und auf einmal sprach es jemand ganz anders. Und es war so, dass damals Benjamin Völz gesagt hatte, er möchte halt auch ein bisschen mehr Geld für die Rolle, was auch total legitim ist. Und der Verleiher hat gesagt, nö, macht er nicht. Und dann haben in Berlin eigentlich, weiß ich nicht, 20, 30 Schauspieler gesagt, nein, machen wir nicht aus Solidarität mit ihm. Und irgendeiner macht es dann halt immer doch. Das ist halt das Problem. Also dieses Geldding ist eine ganz wichtige Sache. Das gab es jetzt bei mehreren Sachen. Es gab diesen Film Monsieur und seine Töchter, Monsieur...
Claude.
Monsieur Claude und seine Töchter. Hat Michael Pan den ersten Film gesprochen, der lief super. Und dann meinte er, okay, jetzt kommen die anderen Filme. Es war für uns am Anfang so ein französischer Arthouse-Film, sage ich mal. Und der war aber ein Riesenerfolg. Jetzt möchte ich dann aber auch ein bisschen mehr haben. Gleich umbesetzt. Ja? Also das ist, finde ich, das Schlimmste, wenn eine Feststimme wechselt. Wenn man mal nicht Zeit hat oder so, oder man ruft an und sagt, du, oder München, Berlin, okay. Aber oft liegt es daran, dass die Verleiher sagen, nö,
mach mal nicht. Es ist oft eine Geldfrage, weil was teilweise passiert, das betrifft die jungen Kollegen, dass manche Verleiher gar nicht wollen, dass sich jemand etabliert auf einem Schauspieler. Was jetzt vielen Jungen passiert. Das heißt, in einem Film spricht die das und im anderen die, weil die Angst davor haben, dass, wenn du sagst Feststimme, dass du da ein bisschen mehr Geld haben wolltest. Das ist auch ein Sparfaktor. Aber im Moment ist dann die Tendenz, dass, wenn die Redaktion sagt, nee, den wollen wir nicht, selbst wenn du den 20 Mal gesprochen hast, kannst du nichts machen. Das ist ja, wir sind ja nicht die Entscheidungsträger.
Früher wurden auch Synchronsprecher bei Kinofilmen nie genannt. Und dann habe ich mal gefragt, warum denn nicht? Dann hat mir jemand gesagt, na, wenn die Sprecher zu bekannt werden, wollen die mehr Geld. Ja, mittlerweile hat sich das geändert, aber das ist ganz klar auch so eine Geldsache.
Und Sven nimmt jetzt richtig viel Geld.
Wahnsinnig, fast so viel wie Peter.
Ja, und manchmal macht man auch Sachen mit anfänglich ein bisschen schlechtem Gewissen. Wahrscheinlich, auch aus Kostengründen. Bei Frozen, Eiskönigin. Denn Olaf spricht Harpe Kerkeling in den Kinofilmen und das macht er super und da gibt es eigentlich keinen Grund, dass ich ihn spreche, wenn es um Games geht, um Kuscheltiere, um Podcast, bin ich Olaf. Ich liebe Umarmungen. Ich freue mich dran, weil es einfach nochmal so eine Nische ist, aber warum das jetzt so ist, wahrscheinlich weil Herr Kerkeling dann wieder zu teuer ist, kann auch sein.
Dass wir euch hier näher kennenlernen dürfen, dass wir alle so bodenständig und uns auch entgegenkommen.
Danke dir.
Dafür. Sehr schön. Dann haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum? Da vorne. Jetzt.
So, ich nochmal.
Ich hatte mich gefragt, wenn ihr bei Filmen sprecht, ihr seht ja wahrscheinlich nur eure Szenen. Rentiert sich das dann für euch, wenn ihr schon so die Hälfte der Story wisst, ob ihr dann den Film privat nochmal schaut?
Was meinst du mit rentiert sich das?
Naja, im Sinne von, ihr seht ja wahrscheinlich im Synchronstudio nicht den gesamten Film, sondern nur eure Szenen. Aber dann ja,
es kann passieren, dass ich zum Beispiel irgendwie so ein Vater bin mit einer Familie und sonst was und dann habe nur schöne Szenen und dann merke ich plötzlich, das ist ein Horrorfilm, wenn ich den dann sehe, weil ich ja nur meine kenne, klar.
Also, ja.
Aber das hatten wir ja oft da schon, dass im Grunde gucken wir nicht alles an, was wir machen. Das heißt, nur wenn es dann wirklich, ach, den Film will ich mir auch angucken, dann gucke ich mir den ganzen Film an. Aber viele von den Sachen, die wir machen, gucken wir ja im Nachhinein gar nicht. Also deswegen rechnet sich das oder so.
Was aber jetzt bei mir zum Beispiel eher für Serien steht, weil das wäre einfach zu viel. Wenn ich mir alle Serien, alle Episoden angucken würde, da mache ich mal so Stichproben. Bei Filmen ist es anders, gerade wenn es Kinofilme sind, das interessiert mich dann oft schon, den ganzen Film zu sehen, um zu gucken, ist das, was ich mit der Figur, mit meiner Stimme vermitteln wollte, kommt es auch so rüber? Und da rentiert es sich dann schon, wenn man sich es dann anschaut. Auf jeden Fall.
Also wenn ich Kinofilme mache, vor allem wenn ich Hauptrollen spreche, dann lasse ich mir aber vorher auch den Film zeigen. Also weil ich finde immer, wenn man vorher weiß, wohin sich die Figur entwickelt, dann kann man das einfach besser einschätzen und besser die Figur anlegen. Und manchmal ist man auch einfach neugierig, weil jetzt zum Beispiel, ich habe mich auf den Barbie-Film total gefreut. Ich wusste, er wird anders sein, als man es erwartet. Ich wusste nicht, was mich erwartet, aber ich wusste auf jeden Fall, dass es was anderes ist, als man erstmal denkt. Und dann habe ich mir den auch vorher angeschaut. Allerdings kann man dann immer nur so Sicherheitskopien sehen, wo dann irgendwie ganz große Buchstaben und Zahlen drauf sind, damit man das ja nicht kopiert und schwarz-weiß. Und ich sag euch, man versteht den Film nicht, wenn er nicht pink ist. In schwarz-weiß kommt er vollkommen anders rüber. Das musste ich natürlich dann auch erst im Kino nochmal sehen.
Ich fand das sehr interessant, was du auch gerade gesagt hast, dass man den Film eigentlich vorher sehen sollte, damit man weiß, welche Entwicklung nimmt die Rolle und die ganze Handlung und so weiter. Ich hatte das bei einer Serie, die heißt Funny Woman. Die kommt, ich glaube, die läuft auf Sky oder sowas. Das ist eine sehr, sehr lustige Serie mit Gemma Arterton und so. Also britisch ganz, ganz toll, finde ich. Und auf jeden Fall, du warst ja auch dabei. Du warst ja wie heißt der?
Der Direktor oder was, ne?
Ja, also, Alistair Schauspieler?
Petri. Alistair Petri.
Petri, genau. Und ich war ja dieser Regisseur oder Produzent oder sowas. Und das ist ein britischer, sehr feiner britischer Gentleman und so weiter und der spricht ganz fein und ich bin da reingekommen, es war so eine Slapstick-Nummer am Anfang. Der fiel irgendwie über so einen Tisch und dann fiel alles auf den Boden und dann, ich habe das total falsch verstanden, was da passiert ist. So. Und Karl-Michael Wolf, der Gute, der hatte immer gesagt so, nee, das ist mir zu plump, das ist mir zu offensichtlich lustig, nee, das ist viel feiner und so. Und ich habe das gar nicht verstanden. Ich dachte so, wieso, dir fällt doch jetzt hier. Naja, und dann haben wir ein Stückchen weiter geguckt. Und das hat man natürlich, die Zeit hat man oft nicht bei Serien, dass man dann wirklich viel davon sieht. Ja, aber da war es wirklich nötig, dann hat er mir das gezeigt und dann habe ich sofort begriffen, ach so, okay, danke dir für deine Hilfe. Dann haben wir das nochmal gemacht von Anfang und ich habe ihn ganz anders angelegt, weil wenn ich das nicht gewusst hätte, dann wäre das jetzt falsch. Also deswegen, das ist schon wichtig, dass man auch so ein bisschen was weiß davon, ja.
Wir haben hier noch eine Frage.
Hallo, also ich finde es auch toll, die Arbeit vom Synchronsprecher und mich würde einfach interessieren, wie man es schafft, die Lippenbewegung vom Schauspieler auf, also speziell jetzt einfach bei uns die deutsche Sprache zu übertragen, dass der Satz nicht zu kurz, nicht zu lang wird. Oder auch man sieht ja immer an der Lippenbewegung von den Schauspielern, was die sagen wollen im Original, in der Originalsprache und das in der Geschwindigkeit auf unsere Sprache zu übertragen, das würde mich interessieren.
Also wir schreiben ja ein deutsches, sogenanntes deutsches Dialogbuch, ja. Das ist quasi der ganze Text, der gesprochen wird im Original, übersetzt und dann halt eben lippensynchron gebastelt, so, ne? Also das heißt quasi, man wundert sich manchmal, warum man irgendwie so eine Formulierung verwendet, gerade auch im Synchron. Das ist ja eben die Kunst dann, dass es nicht zu blöd klingt. Es muss ja gut aussehen und man hat halt auch nicht so viel Zeit. Und das ist immer, das ist eine große Bastelarbeit einfach, dass man sich das Original anhört, dass man sich überlegt, okay, ich habe jetzt 5 Wörter mehr oder bin einfach viel zu breit, was kann ich rausnehmen, trotzdem die Informationen, den Inhalt wiedergeben, dass sich das auch natürlich stilistisch nicht verändert, dass es jetzt nicht zu vulgär ist, die Sprache, weil mir nichts anderes einfällt, was schöner Hochdeutsch ist oder so. Also das ist sehr viel Arbeit im Vorfeld, bevor wir das aufnehmen. Und wenn das dann mal geschrieben ist und vom Kunden abgenommen und so weiter, gehen wir ins Studio und dann gibt es eben diese Komponenten. Das muss halt vom Gesicht kommen, nennen wir es. Ne? Also, dass man einfach wirklich den Eindruck hat, dass jemand jetzt auf einmal Deutsch spricht.
Und wir haben natürlich die große Hilfe, wir sind ja nicht allein im Atelier, sondern wir haben eine Cutterin, die daneben sitzt noch und dann
guckt. Cutter.
Oder einen Cutter, ja, natürlich. Früher waren es fast nur Cutterinnen, deswegen mittlerweile sind auch viele Männer in dem Beruf. Aber die dann auch nochmal ein bisschen hin und her schieben kann oder klein reinschneiden kann, um den hinteren Teil nach hinten zu schieben, dass es noch besser aussieht. Also das Buch ist das A und O, dass es geschrieben ist, dass auch die Labiale, also die ganzen Mundöffnungen und Mundschließungen stimmen. Aber die Cutterin macht das Endwerk dann letztendlich, den Feinschliff nochmal, damit es dann wirklich gut aussieht.
Aber man braucht ein gutes Rhythmusgefühl. Das ist so, ja.
Und es wird im Studio, weil jeder hat natürlich auch ein bisschen anderes Sprachgefühl. Und manchmal ist es halt so, dass wenn der Synchronautor, die Synchronautorin das zu Hause am Bildschirm mal so draufgesprochen hat, um zu gucken, ob es jetzt passt, ob es breit genug ist oder kurz genug ist oder ob die Labiale sitzen, dass die es in einer Art und Weise sprechen, so leise vor sich hin gebrabbelt, so, ja, passt schon. Wenn man dann im Studio das richtig spielt, merkt man so, nee, es ist zu lang. Da kann man im Studio mit Hilfe der Regie einfach auch noch ein bisschen was ändern und sagen so, nee, da nimmt man jetzt einfach noch ein Wort raus oder packt noch was rein, damit es dann wirklich passt. Das sieht man dann in der Arbeit im Studio.
Und oft klappt es ja auch. Problematisch wird es richtig, wenn du ein ganz schlechtes Buch hast. Also wenn der Autor dann irgendwie geschludert hat, zu viel Text, zu wenig Text, macht keinen Sinn, dann fängt die Arbeit wirklich im Atelier an. Dann muss der Regisseur zusammen mit den Sprechern und den Schauspielern praktisch alles ändern. Und dann ist es halt total anstrengend. Also das ist dann wirklich nicht schön.
Aber meistens ist die Vorarbeit gut.
Okay. Vorne.
Hallo erstmal, danke für eure Arbeit. Ich mag auch Synchronsprecherei im Deutschen sehr, sehr gerne. Tatsächlich bin ich niederländisch, deswegen fand ich das mit dem Film gerade eben auch sehr interessant. Ich hätte eine Frage, wie man Schritt fassen kann oder in die Branche kommen kann, wenn man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt eine schauspielerische Ausbildung hat. Ich hatte zum Beispiel ein Musikstudium, da hatte ich sehr viel stimmliche Ausbildung, aber Schauspielerei halt nicht. Da interessiert mich mal, wie man da vielleicht reinkommen kann.
Deswegen, das Problem ist ja, dass, es ist ja Schauspiel, was wir machen, weil wir kommen ja rein, meistens haben wir die Sache bei einer Serie vorher nicht gesehen und plötzlich hat der zwei normale Sätze, plötzlich fängt er an zu schreien. Kurz im nächsten Take hat er einen riesen Weinausbruch oder lacht sich halb tot oder so. Das musst du dann sofort erzeugen können. Das heißt, dir hilft natürlich das Schauspielerische, dann das Training vorher, dass du dann Sachen auch technisch und dann wieder echt kriegst. Aber ohne Schauspiel, wie willst du das machen? Du musst plötzlich ganz, ganz laut lachen und danach ganz doll weinen. Und ja, also Schauspieltraining ist, glaube ich, sehr wichtig. Oder als Kind, dass du von Kind auf reinwächst, das ist dann ja auch wie Schauspiel, dass du dann weißt, wie es geht irgendwie. Aber ohne Schauspiel finde ich es immer schwer.
Bei Kindern sind alle noch immer sehr viel geduldiger. Weil da kann man nicht erwarten, dass es auf Anhieb funktioniert. Bei Erwachsenen ist es halt tatsächlich so, es wird erwartet, dass gewisse Sachen einfach von vornherein funktionieren können. Dass du Emotionen mit der Stimme herstellen kannst, dass du Situationen spielen kannst. Das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung. Und man unterschätzt es oft.
Wir haben ein
wahnsinniges
Tempo.
Man unterschätzt es oft. Es ist ein irrsinniger Druck, weil das Programm, es wird immer mehr, was man in einer Stunde bewältigen muss und man hat nicht mehr so viel Zeit, da noch großartig zu suchen und zu machen. Es muss viel angeboten werden, damit man dann sagen kann, mach es so oder mach es ein bisschen anders oder mehr die Träne im Auge möchte ich hören oder mehr
also auch dieses kurze, Lachen, knappe
was so langsam hochkommt und dann musst du sofort wissen und auf Knopfdruck praktisch Sachen herstellen können.
Was
und
viele, glaube ich, unterschätzen ist, ja. Was viele, glaube ich, unterschätzen ist, du bist in einem dunklen Raum alleine. Du hast kein Gegenüber, mit dem du zusammenspielst. Du musst vielleicht außer Atem sein und tun, als hättest oder als würdest du gerade kämpfen oder so. Und das alles vor einem Mikrofon stehend in einem dunklen Raum alleine.
Vor einem Fernseher.
Und man schreit einen Fernseher an. Das so sofort herzustellen und auch zu wissen, wie klingt eine Stimme, wie klingt meine Stimme eigentlich, wenn ich außer Atem bin? wenn ich gerade furchtbar geweint habe oder ich habe zum Beispiel gestern geweint und heute versuche ich so zu tun, als hätte ich nicht geweint. Wie hört sich meine Stimme dann an? Das sind ganz viele Nuancen, die man von sich selber auch einfach kennen muss und die man abrufen muss in einem Moment, wo man sich nur die Situation, die auf dem Bildschirm stattfindet, vorstellen kann. Man ist vielleicht auf einem Schiff im Meer, es ist ganz laut, und aber in Wirklichkeit bist du in einem kleinen, dunklen Raum alleine. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen, das verlangt einem schon viel ab an Vielfalt, was man dort anbieten muss.
Das Problem ist auch, du musst ja spielen, gleichzeitig hast du vielleicht 4 Sätze zu sprechen oder 4 Zeilen,
und
da sind 4 Pausen drin. Allein für das Technische, also selbst Leute, die super Schauspieler sind, hatte ich schon alles, aber das Technische erfordert so viel Aufmerksamkeit, dass du gar keine Konzentration mehr hast, um dich aufs Spiel zu konzentrieren. Also erst, wenn du das Technische drin hast, perfekt, kannst du dich eigentlich aufs Spiel konzentrieren. Und dann hast du, ich habe eine Zeichentrickserie zu Scooby-Doo zum Beispiel, hört sich gar nicht so schwer an, aber sprich mal dann diese 4 Zeilen ganz schnell, 4 Pausen, und dann sagt der Regisseur beim zweiten Mal, ja, mach das mal so, mach das mal so. Dann musst du vorne darauf achten, der erste Satz schneller, der zweite Satz ein bisschen lustiger. Am Ende soll er traurig sein. Das ist so eine geistige Aufgabe. Das ist, glaube ich, auch das Problem. Dass Leute gut schauspielern können, glaube ich ihnen, in der richtigen Situation, nach Übungen, nach ein paar Tagen Proben. Aber in der Sekunde, das zu machen, und dann sage ich nach 3 Aufnahmen, ja gut, wir können da vielleicht nochmal einsteigen, aber irgendwann musst du weitermachen. Und 100 Takes am Tag musst du ausrasten manchmal oder sauer sein. Die Konzentration lässt total nach bei den Sprechern. Ja? Kurz kann man das, aber versuch mal 100 Takes hintereinander, das ist wirklich eine Höchstleistung.
Und das ist eben auch das Ding, dass du selbst mit Schauspielausbildung und viel Theatererfahrung zum Beispiel, dass du es nicht sofort kannst. Ich habe eben auch schon im Studio gestanden, als wir noch mit mehreren im Studio waren. Da gab es Kollegen, die super auf der Bühne waren, die immer, wenn das Rotlicht anging, einen flatterigen Atem kriegten und es einfach nicht geschafft haben, in Ruhe so einen Take zu sprechen. Da nützte ihnen auch diese Schauspielausbildung nicht so viel. Also es sind so viele Schichten, die auf einen hereinbrechen, dass sowas als Ausbildung vorher gut ist, aber trotzdem dann noch im Studio durch Aufbau und kleinere Rollen trainiert werden muss, bis man es halt kann und dann auch große Rollen sprechen kann.
Aber wir wollten dich nicht entmutigen,
nein.
Aber wir wollten dir Schauspielunterricht empfehlen. Ich glaube, ja. So kann man es zusammenfassen.
Ich glaube,
oder?
Das ganz kurz noch einen Satz. Also ich mache jetzt seit 20 Jahren ungefähr Regie. Ich würde sagen, der Zeitpunkt zwischen Anfang beim Synchron und aus der Menge raus, also aus dem Ensemble raus, größere Rollen sprechen, ist mindestens 3 Jahre im Durchschnitt. Ne? Da wird man rangeführt, da gewöhnt man sich an die Pausen, ans Sprechen, und danach, wenn du gut bist, kommst du aus der Menge raus und sprichst größere Rollen. 3,5 Jahre, 2,5 Jahre, beim einen schneller, beim anderen langsamer, ungefähr so.
Und die Kunst ist halt, du spielst dir etwas nach. Das heißt, du hast ja eine Vorlage jetzt nicht nur vom Text, sondern der spielt das und du musst jetzt seine Empfindung ja auch treffen. Du hast gar nicht so viel Freiheit, das heißt, du musst auch schon wieder dein Schauspiel, deine Technik und noch was der macht. Das sind so viele Sachen schwer.
Und gerade deshalb merkt man auch, wenn es so Star-Synchros gibt, wie du vorhin sagtest, Leute, die aus Marketinggründen, als da, was weiß ich, Bill Kaulitz oder wo, wer da alles war, das ist natürlich für die wahnsinnig schwer, weil die sind da gar nicht dran gewöhnt, sind vielleicht Sänger oder Influencer oder so, die sollten auf einmal eine tolle Synchronleistung liefern, ist eigentlich fast unmöglich.
Okay, sehr schön. Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Dementsprechend eine allerletzte Frage aus dem Publikum. Haben wir jemanden, der irgendwie eine Frage hat?
Wir haben hier direkt eine Frage, eine hier ganz junge Frage.
Sehr schön.
Wie seid ihr eigentlich berühmt, Vora?
Bitte was?
Also wie ihr berühmt geworden
sind. Sind wir berühmt?
Nö, eigentlich.
In dem Moment, wo wir in Svens Live waren, da waren wir dann berühmt. Genau.
Aber eine Frage war da
eine
noch.
Eine Frage macht er noch. Was hast du lange gewartet?
Noch ganz.
Ja, genau.
Ein bisschen näher am Mikro.
Ja, also ist.
Ein bisschen runter.
Das gibt mir doch deins.
Ja, das geht oder so.
Hallo Herr Schmal, ich wollte euch erstmal danken dafür, dass ihr da überhaupt gekommen seid, denn es ist nicht selbstverständlich. Und ich wollte euch fragen, gab es überhaupt Rollen, wo ihr abgelehnt habt im Synchronsprechen?
Also bei mir gab es schon Situationen, ich glaube, du hast das vorhin auch erzählt, dass man ins Studio kommt und man probiert es aus und merkt selber, das ist nicht meins. Ich passe nicht auf die Rolle, sucht euch da vielleicht jemand anders raus, wo das besser passt. Ist natürlich besser, wenn man es vorher weiß, aber es gibt auch so Sachen, die ich zum Beispiel nicht mache. Ich mache nicht so Gore-Sachen. Also ich mag Trash-Splatter, solche Sachen mag ich gerne, aber Gore, sowas mache ich nicht. Und das sage ich dann auch an, und wenn so da ein Angebot kommt, dann lehne ich das ab und sage nö.
Also inhaltlich ist schwierig, ich glaube, dass, also ich war noch nie in so einer Situation, dass ich gesagt habe, kann jetzt mich mit diesem Inhalt nicht identifizieren, muss das jetzt irgendwie ablehnen aus diesem Grund. Also deswegen, das kann ich nicht so wirklich sagen, aber es passiert natürlich schon mal, dass eben gerade sowas wie ein Kollege wird umbesetzt oder sowas, ja, und du musst dann diese Rolle, sollst die Rolle sprechen, der ist aber nicht gestorben, sondern der wollte zu viel Geld haben oder sowas, dann sollte man von sowas die Finger lassen eigentlich, ne? Das macht man eigentlich nicht so, das ist so solidaritätsmäßig nicht so cool, und das ist schon öfter mal vorgekommen. Oder es ist auch vorgekommen, einfach dass wirklich, also das ist nicht oft gewesen, aber die Arbeitsbedingungen, weil das, was wir vorher gesagt haben, mit dem Dialogbuch schreiben, ja, und mit der Gage zahlen und so weiter, da wird auch manchmal rumdiskutiert und dann passt irgendwas nicht und dann kommt es vor, dass man sagt, sorry Leute, aber das ist irgendwie unprofessionell, unter den Umständen kann man das nicht weitermachen. Also das kommt vor, aber das ist auch.
Also ja, dass man die selten. Rolle im Grunde ablehnt, weil man bei der Firma nicht arbeiten will. Ja, oder
weil man dort war und merkt,
da möchte ich nicht nochmal hin.
Das ist aber nicht so cool. Also das passiert gelegentlich, ja, tatsächlich.
Also bei mir war es so, weil ich ja mehr Regie führe, ich hatte neulich jemand, da habe ich ein Anime gemacht, da kam der an und sagte, ich mache kein Anime. Einfach so. Der macht kein Anime. Oder wir haben jetzt so eine neue Richtlinie beim Synchron, dass wenn wir starke Gewaltszenen haben oder bei Frauen sexualisierte Gewalt oder so, dass wir das den Sprechern vorher ansagen sollen, damit die Sprecher nicht dastehen und auf einmal eine Szene haben, wo sie sagen, ist eigentlich nichts für mich, ist ganz neu, seit einem Jahr oder so, dass die Sprecherinnen oft sich schon darauf einstellen können, dass es vielleicht doch nicht was für sie ist, dass sie den gleich ablehnen können, ohne dass sie extra denn schon da sind.
Okay, dann möchte ich mich einmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen Dank, gib mir nochmal bitte einen Riesenapplaus für Manuel Straube, Anne Helm, Klaus-Peter Damitz, Sven Plate und Peter Flechner. Riesen, riesen Dank an euch.